Moin Lena.
Moin Marie. Ich drop mal direkt einen random Fact über dich, was viele vielleicht nicht wissen, aber du kannst ganz gut zeichnen. Ich bin auch schon in den Genuss deiner Zeichenkünste gekommen bei diversen Muttertagsgeschenken, bei denen du mal ausgeholfen hast. Aber wichtige Frage, kannst du Benzema besser treffen als die Madrid-Fans?
100%. Hey, Leute, wir reden über die Champions League, ne? Gegen City, das Spiel jetzt am Mittwoch. Und die haben so einen Banner gemacht, die Real-Fans, weil das Spiel war ja auch im Bernabeu und sie wollten das Team unterstützen. Und Leute, googelt das, weil Benzema sieht schlimm, also fast genauso schlimm aus wie diese eine Statue von Cristiano Ronaldo.
Oh ja, wirklich, ich habe auch Vergleichsbilder damit gesehen und ich muss sagen, ich finde die Ronaldo-Statue immer noch schlimmer aufgrund ihrer Permanenz. Also die steht ja wirklich irgendwo und ist jederzeit für jeden sichtbar, der sich die angucken will. Dieses Banner kannst du ja verbrennen nach dem Spiel. Aber sie haben ihn halt wirklich nicht gut getroffen. Aber was mich am meisten verwundert hat, ist, wie gönnerhaft die mit Haaren waren bei ihm. Er hat richtig volle Haare
Er,
auf
er
diesem
hat,
Bild.
er hat ja, also er hat ja einen Bart auch im echten Leben, aber die haben ihm auch so einen richtigen Rauschebart gegeben. Das trägt der Mann ja gar nicht.
Nee, irgendwie nicht. Und seine Faust und sein Unterarm sind einfach so riesig auf diesem Bild. Also die Proportionen passen halt auch irgendwie nicht zusammen. Aber ich fand's schon cute, weil er
Ja.
ist schon derjenige, den man huldigen müsste, wenn man Real in dieser Champions League-Saison betrachtet.
Ach, ich weiß nicht, vielleicht reden wir jetzt so und wenn wir irgendwann berühmt sind, sind wir auch froh, wenn die Leute uns etwas vorteilhafter darstellen.
Ja, okay, die Haare waren schon sehr nett gemeint, glaube ich. Aber sonst, ich weiß nicht, gut getroffen ist wirklich was anderes. Was sagen wir, wie viele Abos müssen wir knacken für diesen Podcast, damit du eine Gegenzeichnung lieferst?
Für Benzema, schwierig. Wir haben, ich glaube, fast 100 Follower bei Spotify alleine. Und wenn wir die knacken würden, dann würde ich das machen.
Okay, dann erwartet euch auf unseren Twitter-Accounts, geteilt natürlich, Maries Zeichnung von Benzema. Und ich kann versprechen, weil ich ihre Zeichenkünste kenne, dass das besser wird als das.
Vor allem, wir haben das Spiel zusammengeguckt gehabt. Geht ja jetzt, da wir in der gleichen Stadt leben. Und dieses Plakat kam, dieses Banner, dieses riesige. Und Lena nur so zu mir: Soll das Benzema sein?
Ich war mir wirklich kurz unsicher, aber wir mussten instant beide lachen, weil es war wirklich nicht gut getroffen.
Nee, war es ehrlich nicht.
Aber wenn wir schon mal dabei sind, wollen wir direkt über das Spiel reden, was wir zusammen gesehen haben?
Ja, können wir machen, so ein bisschen Ablenkung von der zweiten Liga,
Ja,
das ist
genau.
ganz gut.
Wir bringen uns mal kurz mental so ein bisschen auf internationales Niveau, schauen mal, was da so abgeht, bisschen Entspannung und dann betreiben wir wieder hier den Wahnsinn der zweiten Bundesliga und blicken auf die vergangenen Spiele des vorletzten Spieltags und natürlich auf den letzten Spieltag. Und wir gucken mal, welche Techniken wir haben, um diese Woche irgendwie halbwegs ohne Nervosität zu überstehen. Ich glaube, ich werde scheitern.
Ja, ich auch. Aber jetzt erstmal Champions League.
Ja, City Real. Also ich habe nicht damit geglaubt, dass Real nochmal zurückkommt. Ich weiß, dass Marie neben mir auf dem Sofa saß und sie ist ja Sympathisant Minimum für Real Madrid. Und wirklich, Leute, ich sage euch, sie hat's gecallt. Sie hat gesagt, da kommt noch was. Und ich habe gesagt, nein, das Ding ist jetzt gleich zu Ende. War es aber nicht.
Ja, und zwar, also eigentlich hat es gereicht bei diesem Spiel, wenn man, also die zweite Halbzeit wäre schon zu viel, wenn man ab der 70. eingeschaltet hätte. Hätte man, glaube ich, auch nicht wirklich was verpasst. Wir waren auch echt enttäuscht am Anfang von dem Spiel. Wir dachten schon, wir hätten uns wieder das Falsche ausgesucht.
Ja, ehrlich, ne? Aber bei uns merkst du auch, wenn wir Fußball gucken, ob das Spiel gut ist, daran, wie viel wir labern. Also in der ersten Hälfte haben wir uns echt gut und stabil unterhalten können über Fußball und alles mögliche andere drumherum, aber auch über Spiel natürlich. Aber so, ja, 60., 70., da ging es dann langsam rund, da wurde es ganz still hier.
Ja, genau, da ging's rund. Dann dachte man ja auch mit dem Treffer der 70., also die meisten, ich nicht, dass es das war. Und
Ich bin die meisten in diesem Szenario.
ja, kann ich aber auch verstehen. Ich glaube, bei anderen Vereinen hätte ich das auch gedacht, aber das musst du Real einfach lassen. Die liegen quasi mit zwei Toren zurück in der Gesamtwertung und dann hauen die da noch mal eine raus, was sie das ganze vorherige Spiel nicht gemacht haben. Wo war das? Das, was sie in den letzten, ich sag mal, 10 Minuten waren es ja nicht mal. Eher in den letzten 5 Minuten da nochmal losgelassen haben. Und Rodrigo, also da ein Ding nach dem anderen, mega schön mit anzusehen. Das sind so Geschichten, die der Fußball schreibt.
Und vor allem für ein Halbfinale finde ich das wirklich ein würdiges Spektakel, was uns da geboten worden ist, zumindest ab der 70. dann. Und wie du sagst, es war halt innerhalb von 2 Minuten. Ich glaube, der Ausgleich im Spiel, das 1-1, war in der 90. und der quasi Ausgleich dann in der aggregierten Version dieses Halbfinals ist dieses 2-1 in der 90 plus 1. Also wirklich, wirklich stark. Und auch genau die Situation, die uns allen Lügen straft, die gesagt haben, diese Mannschaft lebt nur von Benzema-Toren, denn Rodrigo kann anscheinend auch treffen.
Ja, vor allem, ich erinnere mich bei einem der vorherigen Spiele im Turnierverlauf, dass ich Rodrigos Einwechslung kritisiert habe, weil er wurde irgendwie kurz vor Schluss eingewechselt, hat nicht mehr wirklich was gerissen gehabt. Und dass der sich so gemacht hat, das ist richtig cool, richtig stark. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe ihn kritisiert gehabt, wie gesagt, im Vornherein.
Aber wir sind ja lernfähig, wir können uns auch mal selber korrigieren. Und Real scheint auch lernfähig. Sie haben ja in der ersten Hälfte echt nicht so viel den Ball gehabt, haben echt Probleme gehabt, da auch gegen City irgendwie durchzukommen. City hat das relativ entspannt runtergespielt mit dieser quasi insgesamt 2-0-Führung war es dann ja auch nach der ersten Hälfte, als das Tor gefallen ist. Und dann hast du halt einfach diese Verlängerung. Und dann dachte ich halt echt so. Ich glaube, wie viele, jetzt kommt City natürlich, so weißt du, weil die sind jetzt in Zugzwang. Also Real hat den 2 reingedrückt, jetzt bist du natürlich, also ich glaube, Pep ist auch jemand, der das ungern ins Elfmeterschießen gehen lassen würde. Das ist halt auch einfach nicht sein Stil, weiterzukommen übers Elfmeterschießen. Und dann kommt Real aber wirklich doppelt zurück quasi, also nicht nur im regulären Spiel, sondern die drücken City dann einfach in der Verlängerung den dritten Treffer oben drauf und machen das Ding zu.
Ja, vor allem, das waren ja auch keine 5 Minuten später nach den beiden Toren. Das heißt, die hatten dort, also du kannst wirklich sagen, die hatten da starke 5 Minuten. Und das war's eigentlich, weil, also sie haben
Ja.
natürlich mitgehalten, sie haben das auch bis zum Schluss verteidigt bekommen, aber auch in allen Statistiken eigentlich ist City besser, wenn du dir das anschaust. Und sie haben ja auch ein echt gutes, souveränes Spiel gemacht insgesamt. Aber dann hatten sie da so einen Sekundenschlaf drin, den Real gnadenlos ausgenutzt hat, und das war's.
Ja, manchmal ist es halt im Fußball so, ne? Dann entscheiden 5 Minuten darüber, wer irgendwie siegreich vom Platz geht. Und das waren genau Reals 5 Minuten. Dieser Elfmeter, den es da noch gibt, der ist unstrittig, glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Worüber wir uns unterhalten können, ist, wie souverän Benzema den macht, nachdem er jetzt, ich glaube, 2 Elfmeter verschossen hat kürzlich in der Liga. Und dann in so einem Spiel, in der 95., in der Verlängerung die Nerven zu behalten und das Ding reinzumachen. Also ich glaube, das ist genau das, warum die Madrid-Fans versucht haben, ihn zu huldigen mit diesem Plakat.
Ich wollte auch ein Callback dazu machen. Ich wollte so sagen, ja, am
Natürlich.
Plakat hat es nicht gelegen. So,
Nee.
da hat es nicht dran gelegen, wenn wir uns
Das können
fragen,
wir heute
woran
auf
es hier
jeden Fall schon
läge.
mal sicher sagen, ja.
Nee, das auf gar keinen Fall.
Vielleicht hat das Plakat City so sehr Angst gemacht, dass sie Angst vorm Tor hatten.
Na, ich weiß nicht, aber glaubst du, es ist ein Fluch, so Peps Fluch, dass es soll nicht sein?
Wir haben ja gesagt, letzte Folge, wenn Pep sich vercoacht hat, steigen wir natürlich damit ein. Aber ihr habt die Folge jetzt reingehört und wir sind nicht damit eingestiegen. Und ich glaube nicht, dass Pep sich vercoacht hat. Also er hat ja grundlegend auch nicht viel anders gemacht als in den letzten K.O.-Spielen mit Hin- und Rückspiel, die es jetzt in der Champions League gab und auch in der Liga. Also am Ende war es halt einfach, dass City diesen Zug zum Tor nicht genug ausgenutzt hat. Also wenn sie Chancen kreiert haben durch den übermäßigen Ballbesitz, den sie ja hatten im dominierenden Spiel, dann war das halt einfach nichts Zählbares, bis auf das eine Tor. So ist es halt. Also am Ende können wir es runterbrechen auf die Floskel, wer keine Tore schießt, gewinnt im Fußball halt nicht. So, und das ist es einfach.
Ja, ich sehe Pep da auch nicht in der Verantwortung. Er hat jetzt keinen Move gebracht, wo ich sagen würde, da ist der Trainer maßgeblich für verantwortlich,
Nee, da
dass
hatten wir ja
das
schon
jetzt nicht
Spiele,
geht.
da war das sehr deutlich, was er da so falsch gemacht hat.
Ja, ich glaube, es ist für ihn auch ein bisschen schwierig, weil die Fußballwelt wartet und lauert ja schon darauf, dass so etwas passiert, weil man es ihm eben nachsagt. Aber ist halt nicht passiert und ich meine, das kann, ich sag mal so, das kann fast jedem passieren, dass du da ein relativ gutes Spiel ablieferst, deine Chancenverwertung aber nicht so geil ist. Und dann hat das andere Team da Lucky 5 Minutes. So,
Ich
das.
glaube aber, zu diesen Lucky 5 Minutes kommt einfach, dass Real eine absolute Mentalitätstruppe diese Saison ist. Und auch, dass es eben das Bernabéu war und dass die nicht im Etihad das Rückspiel hatten. Und selbst das Hinspiel, also sorry, aber bei City ist halt auch nicht annähernd so eine Stimmung wie bei so einem Verein wie Real Madrid. Das sind halt immer noch Dinge, die du gar nicht vergleichen kannst, finde ich. Und das schiebt so an, wenn du als so ein Traditionsverein so eine Masse an Fans hinter dir hast. Und ich finde, das hast du in der Spielweise in diesen 5 Minuten, in denen Real die 2 Tore gemacht hat, in den Gesichtern der Spieler gesehen, in der Körpersprache, in allem. Und jetzt ohne irgendwie blöd jemanden rauspicken zu wollen, aber wenn du dir mal so das Gesicht von so einem Kevin De Bruyne anguckst, der da so über den Platz schlurft, also ich weiß nicht, ob City jemals diese Möglichkeit haben wird, so ein Momentum irgendwie zu kreieren auf Grundlage des Supports und der Fans und des Vereins und irgendwelchen, keine Ahnung, mystisch, nostalgisch, historischen Dingen, wie Real das kann. Und das war, glaube ich, am Ende ein entscheidender Faktor.
Ja, ich denke auch, was eine Rolle spielt, ist eben dieses Historische, weil die Champions League ist Reals Turnier. Sie sind Rekordtitelhalter. Ich glaube, das ist jetzt der, wenn sie den holen, der 14. Titel. Und da kommt nicht mal jemand anderes ran von den Zahlen her. Das ist quasi, eigentlich ist fast jedes Champions League-Spiel irgendwo mit ein Heimspiel für Real, vom Gefühl her und von der Historie. Aber auch eben, weil das Bernabéu absolut krass ist und überzeugt hat, bis auf die Plakatmalerei.
Tausch den Zeichner aus, dann supporten wir das Ganze.
Ja, Leute, stellt mich ein.
Aber was das angeht, können wir vielleicht mal kurz einen Schwenk machen, bevor wir auf das andere Champions League Halbfinalspiel gehen und auf den anderen Finalisten, der sich rauskristallisiert hat. Oh, Überraschung. Aber an diesem Wochenende gab es einiges in Stadien, was mich an Fan-Choreo, an Support und auch an Bannern sehr beeindruckt hat, oder?
Ja, dann also müssen wir eigentlich über die Euroleague kurz sprechen.
Ja, die SGE ist auf jeden Fall zu nennen. Wir haben auch noch, ich glaube, 3 Plattstürme waren es jetzt mit Eintracht, Schalke und Köln. Da können wir ja auch später nochmal drauf eingehen. In Dortmund gab es tatsächlich auch echt eine schöne Choreo, jetzt beim letzten Heimspiel der Saison. Die Süd enttäuscht da eigentlich selten, im Gegensatz zu ihrer Mannschaft diese Saison ab und zu.
Oh ja.
Aber da war echt einiges los. Lass uns erst die Champions League fertig machen und dann reden wir mal kurz über die Eintracht, würde ich sagen.
Ja, das können wir machen.
Sie haben
Also,
es sich verdient,
das
leider.
haben sie. Leider. Da ist so
Wir
dieser
müssen das
Bremer
kurz.
Schmerz, der kommt da so durch.
Ach, erzähl mir doch nicht, du gönnst.
Nein, Tui, natürlich bin ich für
Siehst
die
du?
Ra Rangers, Mann. So, das Einzige, warum ich denen das gönnen würde, ist, weil sie den dümmsten Transfer EU-West festgemacht haben, indem sie uns Alidu abluchsen, ey.
Okay. Den Frankfurt Talk verschieben wir um 5 Minuten. Reden wir kurz über Liverpool gegen Villarreal. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, habe mir nur die Highlights angeguckt, aber anscheinend hat Villarreal sich noch mal ordentlich dagegen gestemmt.
Ey, das war gar nicht souverän, was Liverpool dort abgeliefert hat. Also, das gibt ja auch schon so einen Call aufs Finale, findest du nicht? Weil Real ist deutlich souveräner weitergekommen gegen einen schwierigeren Gegner, als Liverpool das gemacht hat.
Du meinst zumindest im Rückspiel jetzt.
Ja.
Ja, aber ich finde Villarreal wirklich nicht einfach. Also du hast so eine Atletico-eske Mauermannschaft zum Teil, die aber auch trotzdem irgendwie eigene Ambitionen nach vorne hat. Und diese Mischung ist halt manchmal echt schwierig, glaube ich. Vor allem für eine Mannschaft wie Liverpool, die es wirklich gewohnt ist, viel den Ball zu haben. Wir können bei dem Spiel jetzt, glaube ich, von einem Ballbesitz von 56% für Liverpool zu 44% für Villarreal ausgehen. Und das ist halt schon nicht das gewohnte Maß, was Liverpool eigentlich hat, oder?
Nee, ist es nicht. Und das klingt jetzt vielleicht fies, weil ich bin auch echt beeindruckt von Villarreals Leistung. Und es war auch
Ja.
schön, ich sag mal, so ein in Anführungszeichen typisches Europa League-Team so weit vorne in der Champions League zu sehen. Aber sie sind halt auch eher mehr im Mittelfeld der spanischen Liga unterwegs, oberes Mittelfeld tatsächlich. So natürlich auch Anwärter auf Champions League, Europa League Plätze sieht man ja. Aber ich glaube, da ist schon ein leichter Unterschied.
Auf jeden Fall. Aber du merkst, das ist ein sehr umkämpftes Spiel, weil ich glaube, es gab 32 Fouls, davon 18 auf Villarreal-Seite. Also Liverpool hat da auch nicht gegeizt mit 14. Aber resultiert ist das Ganze halt nur in drei gelben Karten insgesamt und halt dieser einen roten. Ich glaube, über die brauchen wir auch nicht sprechen. Die war unstrittig, oder?
Ja.
Die war relativ klar glatt rot. Aber es war halt echt umkämpft. Also Liverpool musste sich da richtig reinkloppen. Und ich weiß nicht, ob sie damit gerechnet haben, dass sie da nochmal so irgendwie bis aufs Äußerste gehen müssen. Aber eigentlich ist es ja das Mindeste, dass du in einem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League als Gegner wirklich dich dagegen stemmst und nochmal irgendwas bietest, damit das irgendwie ein würdiger Abschied ist. Und ich finde, Villarreal hat es geschafft, sich würdig aus der Champions League zu verabschieden im Halbfinale, was, glaube ich, weit über jedes Saisonziel hinausgeht bei denen. Und allein, dass sie Bayern rausgekickt haben. Und haben sie nicht auch Juve rausgekickt? Nee.
Ey,
Oder?
du fragst wieder zu viel,
Boah,
Lena.
I'm done.
So,
Ich
das
glaube
ist länger
schon.
als 2 Wochen her. Glaubst du, das wissen wir noch?
Sie haben Juve rausgekickt, ja. Sie haben Juve und die Bayern rausgekickt. Und ich finde, wenn du dann gegen Liverpool noch mal so eine Vorstellung im Rückspiel ablieferst, kannst du schon proud sein.
Ja, das kannst du auf jeden Fall. Nur trotzdem auch noch mal auf positiver Seite für Liverpool jetzt. Sie haben es halt geschafft, sich gegen einen schwierigen, unangenehmen Gegner durchzusetzen und vielleicht nicht auf die normalerweise typische Art, dass man da souverän ist, der Favorit ist, mit einem großen Vorsprung vielleicht vorne liegt, sondern dass man da wirklich in den Kampf reingehen muss.
Ja, das heißt halt, sie können auch das Spiel adaptieren, so wie es halt läuft, ne? Und ich glaube, das hat City eben genau nicht geschafft gegen Real. Das ist der Unterschied. Ich bin jetzt natürlich gespannt, wie es in der Liga ausgeht. Wir haben ja letzte Woche den Call gemacht. Wenn einer die Champions League gewinnt, kriegt der andere die Meisterschaft. Sollten beide ins Finale kommen. Jetzt haben wir natürlich eine neue Situation. City hat nicht mehr die Chance auf diesen Champions League-Titel. Meinst du, die Meisterschaft biegt sich jetzt so leicht in Richtung City schon?
Ja, ich meine auf jeden Fall, weil hier Liverpool hat doch auch verloren gehabt gegen Tottenham, oder nicht? Im letzten Spiel haben sie nicht Punkte dagelassen. So,
Sie haben
nee, sie
zumindest
haben,
unentschieden
stimmt, sie
gespielt.
haben unentschieden gespielt. Ich habe es auch gerade offen. Ja, also da sind jetzt 3 Punkte Unterschied. Das heißt, City hat es komplett in der eigenen Hand, was sie daraus machen. Ich denke, die
Aber
werden sich das nicht nehmen lassen.
ich rechne da auch eher mit City. Wir haben jetzt noch zwei Nachholspiele. Liverpool spielt morgen nochmal gegen Aston Villa und City spielt nochmal in Wolverhampton am Mittwoch. Und dann haben wir die zwei letzten Spieltage, die relativ spannend werden. Also ich finde es schwierig einzuschätzen. West Ham gerade eigentlich mit einem relativ guten Lauf, seit sie ausgeschieden sind in der Europa League, ist Citys nächster regulärer Gegner, wenn wir das Nachholspiel jetzt mal außen vor lassen. Und dann haben sie quasi einfach nochmal dieses Rückspiel gegen Aston Villa. Also sie spielen jetzt innerhalb von 2 Wochen zweimal gegen die. Da sehe ich City schon im Vorteil. Also Pep löst dann quasi die Formel, wenn man so sagen möchte. Die zwei Spiele sollten eigentlich drin sein.
Ah, schwierig, weiß ich nicht. Aston Villa hat jetzt die letzten 3 Spiele nicht verloren gehabt.
Hab auch von Müller erzählt.
Ja, während
Aston
West
Villa
Ham
ist
halt.
der Gegner von Liverpool im
Ja,
Rückspiel.
voll.
Also never mind.
Ja, und West Ham hat halt eher nicht so überzeugt in den letzten paar Spielen der Liga. Deshalb eher andersherum, würde ich sagen. Trotzdem, ich glaube, City hängt sich da rein. Ich glaube, die lassen da nichts offen und die holen sich das.
Ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen blenden lassen von dem 4-0 gegen Norwich, was West Ham da jetzt gestern irgendwie rausgehauen hat. Aber es ist halt Norwich so. Die sind schon safe abgestiegen. Grüße gehen raus an Sargent und Rashica natürlich. Den Bonus fahren wir wohl nicht mehr ein für den Klassenerhalt.
Nee, das glaube ich nicht.
Nee, es steht fest. Also, es bleibt spannend. Ich mache den Call für City in der Liga und ich glaube, über das Champions League-Finale reden wir lieber erst nächste Woche.
Das können wir machen, aber ich denke, was ich call, ist bekannt.
Ich glaube auch. Ich glaube einfach für die Spannung gehe ich dann mal mit Liverpool.
Darüber können wir
Mal
uns
schauen.
ja noch mehr nächste Woche unterhalten, wie du schon sagst. Ich glaube, wir wollten zu der Europa League kommen und den Choreos.
Ja, vor allem, was da abging. Also es war ein Fest, würde ich sagen, oder? Also ich glaube selbst, ich würde mich nicht als neutralen Zuschauer bezeichnen, wenn es um die Eintracht geht. Da bin ich schon dann immer sehr parteiisch gegen die Eintracht, aus Gründen. Aber es waren echt zwei coole Halbfinalrückspiele, oder?
Ja, das war's. Und vor allem, also logischerweise wird die Eintracht-Choreo sehr gelobt, war auch echt schön mit anzusehen. Aber auch die Rangers hatten eine unglaublich schöne
Oh
Choreografie
ja.
geliefert. Und das war einfach schön mit anzusehen, dass eben Clubs, die halt selber für sich eine Tradition haben und auch die Fangemeinde haben, da richtig etwas zeigen und halt auch für neutrale Menschen, die kein Fußball feiern, sind solche Choreos immer so ein Zeichen dafür, dass der Fußball nicht nur blöder Scheiß ist, der da auf dem Platz stattfindet, sondern dass das halt auch eine ganze Gemeinschaft immer hinter den Teams ist, die sich Mühe geben, die Dinge auf die Beine stellen, was verbindet. Und ich finde, das hat dieses Europa League Halbfinale gut gezeigt.
Ja, und vor allem finde ich es auch schön, dass eben beide Heimteams diesen Einzug ins Finale dann auch vor heimischem Publikum feiern konnten. In Frankfurt hat man das mit einem Platzsturm getan. Das ist auch was, da wirklich seit 2 Jahren war das ja utopisch zu glauben, sowas mal wieder zu sehen. Und das jetzt zu sehen und mit Frankfurt, das war ja nur der erste, es geht ja noch weiter am Wochenende auch in den deutschen Ligen. Ich finde es schön. Und auch, dass die Spieler halt nicht weglaufen, weißt du? Also, wenn sich jeder an so ein paar zivilisierte Regeln hält, die eigentlich der Anstand gebietet, über die wir gar nicht diskutieren sollten, weil das eigentlich normal ist, dann ist es doch einfach schön, sowas gemeinsam feiern zu können. Weil ich finde auch, am Ende des Tages hat jeder, der in diesem Stadion ist, außer die ganzen Eventfans, die lassen wir kurz einfach aus der Rechnung raus. Wir machen gerade so eine utopische, schöne Fußballwelt einfach. Hat jeder ja was dazu beigetragen bei diesem Verein. Egal welcher Verantwortliche, welcher Spieler, welcher Fan, jeder hat das ja irgendwie unterstützt, den Weg dahin und dann das gemeinsam feiern zu können. Also, das sind Bilder, die mich neidisch machen.
Du meinst, die Regeln, an die sich jeder bei so einem Platzsturm halten sollte, es sind nicht, dass man sich komplett auszieht wie auf
Kleidung.
Schalke.
Kleidung ist eine wichtige Regel beim Plattsturm. Die bitte anbehalten. Oh Gott. Ja, über Schalke reden wir. Schalke-Fans wieder einfach anders unterwegs. Reden wir gleich drüber. Aber die Eintracht wirklich tatsächlich verdient. Sie haben das souverän gemacht, vor allem im Hinspiel mit dem 2-1. Da war eine gute Vorstellung dabei. Jetzt im Rückspiel. Die rote Karte war natürlich zuträglich, so in Überzahl das durchzuziehen.
Vor allem in der
Aber
19. So, das hat
ja.
hat ihnen geholfen, aber das Hinspiel bestätigt, dass es nicht unverdient ist.
Das auf jeden Fall und auch die rote Karte war nicht unverdient. Also auch wieder, ich finde an diesem Wochenende oder unter der Woche jetzt wenig strittige Szenen, oder?
Wenig Diskussionsbedarf.
Es ist selten.
Erfrischend.
Heute kein Schiedsrichter-Rant hier im Podcast, ausnahmsweise.
Haben sie gut gemacht, allesamt.
Auf jeden Fall. Das Finale ist nächste Woche. Da können wir aber auch dann nächste Woche noch drüber reden, weil es erst am Mittwoch stattfindet. Aber ich denke mal, die Favoritenrollen sind klar. Wenn es nach Sympathie geht, sind wir beide für die Rangers.
Auf jeden
Wobei
Fall.
ich da natürlich in einem harten Zwiespalt bin, ne? Also Frankfurt ist wirklich schwierig seit letzter Saison. Und auch die ganze Kostic-Stoprak-Geschichte tut mir immer noch im Herzen weh. Und auch dieses unsympathische Beschweren über Trommeln finde ich einfach immer noch lächerlich. Kann ich mich nur drüber lustig machen. Aber die Rangers haben halt auch eine Fanfreundschaft mit euch. Und das ist auch so ein Red Flag. Einfach beides Red Flag. Ich gucke das einfach nicht. Ich bin für niemanden.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube immer dieses Komische, weil jemand anderes eine Fanfreundschaft mit dem hat, findet man den
Ja.
plötzlich doof. Das Gleiche ist jetzt mit kurzer Exkurs, letzter Spieltag gegen Rostock. Da haben einige Sky-Kommentatoren gesagt, dass wir, also der HSV, eine Fanfreundschaft mit Rostock hätten. Also ich habe noch nie was
Was?
Lächerlicheres gehört. Nur weil Pauli mit denen verfeindet ist, heißt doch nicht, dass wir die mögen. Das ist immer noch ein komischer Ostclub, wo wir vor 100 Folgen geführt, schon mal drüber geredet haben, dass die da in ihren Ultra-Blöcken keine Frauen haben wollen in den ersten Reihen und so. Wir sind doch nicht mit sowas befreundet. Das hat sich richtig eklig angefühlt, als sie das gesagt haben.
Finde ich schön, da ein offizielles Dementi hier jetzt von HSV-Seite zuzuhören.
Ja,
Wichtig.
ich spreche jetzt für alle, für den ganzen Club und für jeden einzelnen Fan.
Dann spreche ich mal für Werder. Uns reicht das vollkommen, dass Pauli euer Stadtrivale ist, um die zu mögen. Das reicht völlig aus.
Ja, das
Aber ich finde
glaube
schon,
ich.
dass manche Fanfreundschaften das Licht auf einen Verein irgendwie verändern können, für mich zumindest. Ich habe jetzt, ist kein Geheimnis, 2,5 Jahre oder fast 3 in Bochum gewohnt und mich zwangsläufig ein bisschen mit dem VfL näher beschäftigt, war auch tatsächlich bei der Aufstiegsfeier rund um Stadion aus journalistischen Gründen zugegen und habe viel beobachtet. Und in dem Moment, wo diese Fanfreundschaft zu Bayern das erste Mal sehr, sehr deutlich wurde, als mir jemand in einem Interview mitgeteilt hat, er wäre Bayern-Fan und auch in einem Bayern-Trikot vor mir stand und meinte, er wäre heute hier wegen der Fanfreundschaft, weil es ja lustig. Da habe ich mir kurz Gedanken drüber gemacht, habe mir das ein bisschen angeguckt und hat das hat, also es hat Bochum unsympathischer für mich gemacht.
Das kann ich mir vorstellen, vor allem weil deine Haltung gegenüber Bayern ja auch mehr als
Ja, und du
deutlich
musst auch
ist.
einfach einmal zugeben, alle Bochum-Fans jetzt mal kurz weghören, aber ihr lutscht so bei Bayern, ne? Ich find's so unangenehm. Wirklich, mit jeder Kacke. Haben die nicht sogar dieselbe Torhymne?
Aber ist
Ich bin
Pauli
lost.
nicht auch gut mit Bayern? So,
Ehrlich?
weil, also ich erinnere mich daran, dass es Pauli finanziell scheiße ging und Bayern extra mehrere
Okay, aber wenn du.
Benefizspiele veranstaltet hat, weil die halt eben befreundet sind.
Wenn du die Kategorie anlegen willst, dann kannst du das auf jeden Verein anlegen. Also Bayern hat sogar schon Dortmund aus der Scheiße gehoben mit Geld. Die haben uns, indem sie den Gnabry-Transfer mitfinanziert haben, geholfen. Also Bayern hat seine Finger überall mit im Spiel. Also die halbe Liga hat schon mal Bayern-Gelder angenommen.
Ja, also du
Also
kannst
das ist
jetzt,
wirklich kein.
also einmal kurz wieder so ein komischer Satz hier, aber Bochum hat nicht das Monopol bei Bayern zu lutschen. Ja, das hat schon fast jeder
True.
Club gemacht.
Ja. Das sehe ich auch so. Also eigentlich Bayern Sugar Daddy für alle.
Ja, das muss man ihnen schon lassen, so ob man sie
Kann
mag
man so
oder
sagen.
nicht, aber.
Da können wir auch mal kurz einen Exkurs machen. Ich habe eine Aussage gelesen diese Woche von dem Geschäftsführer von Arminia Bielefeld, Markus Rejek heißt er, glaube ich. Der hat noch mal was rausgekramt, was die DFL 2014 im WM-Jahr kundgetan hat. Da hieß es, wenn der FC Bayern 10-mal nacheinander deutscher Meister wird, dann müssen wir halt unser System mal grundlegend überdenken. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, oder? Ich finde es gut, dass er die Aussage noch mal rausgekramt hat. Wir müssen jetzt mal irgendwie hier so Regeln einführen, weißt du, so mit -10 Punkten in die Saison starten oder so ein Shit. Irgendwas muss es da doch mal geben.
Ja, ich finde es ganz schwierig. Ich habe mir auch schon oft Gedanken gemacht, wie man das vielleicht fairer gestalten könnte. Einige sind ja für so eine Art Playoff-System, auch in der ersten
Hm,
eben,
finde ich
dass,
interessant.
ja, dass die Bayern dann eben nochmal gegen die Stärksten mit ran müssten. Das wäre dann ja auch eine Chance für die anderen. Ich finde keine gute Lösung für mich, weil so etwas wie mit Minuspunkten starten oder irgendein Handicap, das ist halt einfach nicht fair und nicht Sinn des
Das ist halt
Sportes.
mega mies.
Ja, so da, damit kann ich mich nicht anfreunden. Aber vielleicht mit so einer Alternative halt so irgendwas in Richtung, dass die Besten dann noch mal gegeneinander antreten müssen. Vielleicht ist das eine Lösung.
Ich denke, das bietet sich sehr gut an für die Sommerpause, in der wir vorhatten, mal so ein paar allgemeinere Themen anzusprechen rund um den Fußball. Im großen Sommerloch, in dem die Transfers noch nicht so richtig in Schwung kommen und alles so ein bisschen still liegt, da reden wir mal über so ein paar allgemeinere Dinge, machen ein paar Spezialfolgen und ich glaube, dieses Playoff-System bedarf einer Spezialfolge, oder?
Ja, und wir können gleich daran anknüpfend uns auch über hier Relegation und Abstieg in die jeweils untere Liga unterhalten, weil das System ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei.
Das haben wir ja auch schon am Rande jeweils immer in an anderen Folgen mal angesprochen. Aber dazu gibt es dann mehr in der Sommerpause, weil das sind echt Themen, da kann ich mich auch stundenlang irgendwie drüber unterhalten. Und du findest halt wirklich keine adäquate Lösung. Du wirst auch nie eine Lösung finden, mit der alle cool sind, so, weil das einfach nicht geht. Also irgendwer ist immer minimal benachteiligt oder bevorteiligt in einem System. Das ist einfach so. Die Frage ist, wie können wir das System so gestalten, dass die Liga wieder spannend wird? Und dem, da können wir ja mal unseren Vorschlag einbringen, oder?
Ja, ich finde, das machen wir. Vielleicht arbeiten wir ja auch so etwas Ausgeklügeltes hier heraus, dass wir das gleich als
Oh
Vorschlag
ja.
unterbreiten.
Natürlich, wir senden das ein. Die DFL hört uns bestimmt zu.
Ja, Bayern
Finde ich
eigene
gut.
Liga. Bayern alleine.
Bayern macht so ein internes Ding, weißt du? Deren Profimannschaft spielt dann immer gegen die zweite, gegen die U19, U17, so auf dem Campus einfach. Dann können
Ja.
Bayern-Fans da hingehen, dann können die nur Bayern sehen. Genau das, was sie wollen. Gucken sie noch den Doppelpass dazu, da geht es auch immer nur um Bayern. Dann sind die glücklich.
Ich habe auch noch so ein Hot Take, das würde auch geografisch Sinn machen, dass man die Bayern einfach an irgendein anderes Land da in der Nähe abtritt. Und dann ist das deren Problem. So, dann
Ja,
sollen
ich
die
habe gehört,
das dort machen.
die österreichische Liga würde sich freuen.
Ja, bestimmt. Dann können die dort noch 10-mal die Meisterschaft holen und dann müssen die Bayern halt wieder irgendwohin abgeben, nach Tschechien oder keine Ahnung wohin.
Nach 10-mal immer wie so ein Kind einfach so zur Adoption freigeben. Hier, wer will, nehmt die Bayern.
Ja, ich meine, ich habe Respekt vor der Leistung, aber es macht's halt unglaublich langweilig. So.
True. Reden wir kurz über die Ibiza-Reise?
Welche Ibiza-Reise?
Der Bayern-Spieler.
Ach, sind die nach Ibiza gefahren? Guck mal, ich bin so
Die
raus, ne?
Lost. Nach dem Spiel gegen Mainz sind die einfach nach Ibiza abgedampft.
Ach so,
Hatten
zur
die wohl schon vorher
Meisterfeier?
gebucht? Ja, so ungefähr.
Ja, was soll denn das? Vor allem.
Vor allem in Mainz 3-1 verkacken und dann erstmal Partyurlaub Ibiza.
Ja, und sie haben ja auch hier Stuttgart die Punkte geschenkt und so. Also, die geben sich gar keine Mühe mehr. Echt,
Also ich weiß nicht,
Wettbewerbsverzerrung.
können wir da echt von geschenkt sprechen? Weil ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Bayern ist ja auch mit einer roten Karte da rausgegangen am Ende. Die gab es ja aber erst sehr, sehr spät. Ich habe das Spiel halt nicht gesehen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß, dass Müller, glaube ich, nicht mit nach Ibiza ist. Und who else? Weiß ich nicht. Ich finde es nicht schlimm, wenn du nach einer gewonnenen Meisterschaft, die halt auch in der Saison dann schon gewonnen ist, obwohl noch ein paar Spieltage übrig sind, das halt feiern möchtest mit der Mannschaft. Ich finde es aber einfach unnormal peinlich, wenn du das als Verantwortlicher des Vereins, und das hat Salihamidžić getan, das als teambildende Maßnahme verkaufst, wenn nicht mal alle Spieler dabei sind und die eigentlich nur saufen fahren.
Ja, also warum kann man nicht einfach die Wahrheit sagen und sagen, ey, paar Spieler aus der Mannschaft wollten sich zusammentun und da Spaß haben? So, das dürfen die
Ja.
doch, das sind doch auch nur Menschen. Sollen sie ruhig machen.
Ich glaube, es geht ein bisschen um dieses Wettbewerbsverzerrungsding, was ja am Ende jeder Saison immer aufkommt, was ich echt langsam lächerlich finde. Und angestoßen hat es ja vor allem Magath, finde ich. Magath hat ja wieder richtig einen rausgehauen und gesagt, so ja, Bayern hier mit Ibiza und dies und das. Und dann hieß es ja so von wegen, weil die ja gegen Stuttgart jetzt gespielt haben, hat er davor gesagt, dass er schon darauf setzt, dass die Bayern diese letzten Saisonspiele noch ernst nehmen. Und genau mit dieser Aussage, die er ja vor dem Spiel gegen Stuttgart getroffen hat, hat er den Bayern ja so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, dass sie jetzt natürlich irgendwie gezwungen waren zu liefern, um irgendwie diesen Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung auszuräumen. Haben sie das denn geschafft, indem es ein Unentschieden ist?
Nee, haben sie nicht. Und ich kann Magath verstehen. In seiner Situation, du kämpfst da halt gegen den Abstieg und der direkte Konkurrent spielt gegen die Bayern. So im normalen Saisonverlauf gehst du eigentlich fast davon aus, dass die Bayern das gewinnen. So klingt scheiße, aber ist doch so am Ende des Tages.
Nicht nur
Und
gewinnen, also Stuttgart in der Situation, ich habe eine Klatsche halt erwartet
ja,
eigentlich.
genau, ich halt auch. Und also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe mich darüber belesen und überall stand halt etwas von schwache Ibiza Bayern gegen Stuttgart. Ich will gar nicht sagen, dass Stuttgart schlecht gespielt hat, weil auch gegen schwache Bayern muss man erstmal was leisten. Aber so, die haben nicht alles gegeben, nicht mal annähernd haben die alles gegeben. Und in dem Moment, wo du halt merkst, dass nach der Meisterschaft so ein richtig krasses Leistungstief da ist, dann ist das auch irgendwo eine Wettbewerbsverzerrung. Und ich kann Magaths Aufregung nachvollziehen.
Grundlegend muss man natürlich anmerken, dass wir Magath natürlich immer verstehen. Er ist halt
Ja.
Felix Magath, also egal was er
Ehrenmann,
sagt.
ja.
Period.
Medizinbälle.
Ja, aber im Prinzip finde ich, ist es halt Bayerns Sache am Ende. Du kannst es nicht
Ja,
ändern.
sie dürfen es ja. Es ist ja legal. Nur ob man das
Eben,
halt
es steht
irgendwie
ja.
ehrenhaft findet oder nicht, so das.
Es steht ja auch nirgendwo in irgendeinem Statut der DFL, dass eine Mannschaft irgendwie so und so oft die Woche trainieren muss oder sich vorbereiten muss. Also du kannst ja am Spielbetrieb teilnehmen. Das ist ja auch in der Kreisliga so. Also wenn du dreimal die Woche nicht genug Leute fürs Training zusammenkriegst, weil, oh, ein Tag regnet es, alle sagen ab, der andere ist Montag, das heißt, irgendwie sind alle noch vom Wochenende gebeutelt und waren saufen oder so, dann hast du einfach nur ein Training, wenn es hochkommt die Woche, dann darfst du ja trotzdem am Sonntag zum Spiel antreten. Das verbietet dir ja niemand. Also niemand schreibt den Bayern ja vor, dass sie sich vorbereiten müssen und schon gar nicht, wie sie sich vorbereiten müssen.
Nee, die können jede Woche nach Ibiza fliegen und sich einen reinsaufen, wenn das deren Spielvorbereitung ist. Es ist alles legal.
Wenn es klappt, wird niemand was sagen. Es muss einfach nur mal einer ausprobieren.
Ja, oh, vielleicht sollten wir das als Podcast-Vorbereitung machen, dass wir auch irgendwo nach Ibiza oder sonst wo hin und dann knallen wir uns da einen
Dafür
hinter die Birne.
Da können wir transparent genug sein, glaube ich. Dafür wirft der Podcast noch nicht genug ab, dass wir wie die Bayern-Spieler last minute mal eben eine Runde Ibiza machen.
Ja, Leute, gönnt das mal. Ermöglicht uns das. So, dann
Bei
kriegt ihr einen lustigen Podcast, glaubt mir.
uns wird es dann eher nächsten Monat Sylt mit 9-Euro-Ticket, glaube ich.
Ja, vor allem, ich habe gelesen, einmal kurzer Sylt-Exkurs, dass die Sylter regen sich ja darüber auf, dass jetzt dieser 9-Euro-Tourismus kommen
Naja.
könnte. Und dann haben richtig Leute Strecken veröffentlicht, wie lange man mit den Metronomen aus den Großstädten brauchen würde. Und wir sind da tatsächlich richtig gut mit bei mit Hamburg. Wir würden irgendwie nur 4 Stunden fahren und schon wären wir da. Und selbst dort
Oha,
könnten
das
wir
ist
uns
immer noch voll
wahrscheinlich,
lang.
ja, aber selbst dort könnten wir uns wahrscheinlich nichts leisten. Sylt ist teuer.
Alter, so ein Aperol bestimmt so 15 Euro.
Ja, und sogar McDonald's soll dort angeblich mehr kosten. Also ich weiß es nicht genau,
Was?
aber
Wie frech.
ja.
Okay. Sylt einfach andere Welt. Andere Welt.
Abgehoben.
Andere Welt an diesem Wochenende auch beim FC Schalke. Und damit gehen wir mal rein in die zweite Liga, würde ich sagen. Unser Kerngeschäft hier. Wir sind auch schon wieder richtig weit drin in der Folge. Wir haben kaum noch Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Und es ist der blankgezogene Mann beim Plattsturm, oder?
Ja, vor allem Lena ist so fies gewesen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass einer da sich komplett ausgezogen hat. Irgend so ein alter Kerl. Und Lena schickt mir das und meinte, wenn sie es sich angucken muss, muss ich es auch sehen.
Ja, das ist Gleichberechtigung, würde ich sagen.
Nee,
Also wenn das mir in die Timeline gespielt wird, dann lasse ich dich teilhaben.
ich habe mich richtig verarscht gefühlt. Nee, das will ich nicht sehen. Viel Glück, Schalke, aber das ist absolut widerwärtig.
Okay, aber gesehen hast du das Topspiel schon, oder?
Das
Ich war echt.
Topspiel.
Ah, ich finde schon, dass es mehr Topspiel war als, was war das in der ersten Liga? Hertha Mainz oder so?
Ja, das war schon, aber ich war halt, also das Ding ist, ich war prinzipiell schon für Schalke. Ich hatte ja gesagt, es ist für uns gut, wenn die sich nach oben hin absetzen, so und Pauli quasi mit rausnehmen aus dem Aufstiegsrennen. Trotzdem, ich habe mehr erwartet, nachdem Pauli 2-0 vorne lag. Irgendwie so ein ganz kleiner Teil in mir hat gehofft, dass sie den Schalkern dann doch die Punkte abluchsen, weil sie es eben geschafft haben, so zu führen, und das hätte wahrscheinlich kaum jemand gedacht.
Nee, und auch in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich es immer noch nicht gedacht, dass Pauli das über die Zeit bringt, weil das waren zwei sehr, sehr glückliche Tore. Also du musst schon sagen, es ist maximal bitter gelaufen für die Schalker in diesen ersten, ich glaube, 17, 9. und 17. Minute waren die Tore. Und diese beiden Tore sind aus einer Situation rausgefallen, die jetzt irgendwie nichts damit zu tun hatte, dass Pauli dominant war oder sich sehr viel erarbeitet hat in dem Moment. Und Schalke hat halt einfach die Anfangsphase komplett verpennt in dem Zusammenhang. Also bis zur 9. Minute war es echt so, Schalke geht da drauf und du siehst, okay, die wissen, worum es heute geht. Das ist der Aufstieg, den man festmachen kann. In der 9. Minute kommt halt einfach dieser Dämpfer von Matanovic und dann merkst du halt, wie Schalke so leicht bröckelt, dann kassieren sie dieses 0:2 und dann hast du halt, glaube ich, in der Halbzeitpause von Büskens eine Kabinenansprache gehabt, die mal alles geweckt hat.
Na, ich weiß nicht, es war ja ein Elfer, der direkt nach der Ansprache erfolgt ist,
Ja, aber
quasi.
auch sowas, finde ich, ist ein Zeichen dafür, dass du dich im gegnerischen Strafraum bewegst, dass du dich dort festsetzt, dass du presst, dass du drückst, dass du willst.
Ja, schon, nur wirklich stark waren sie erst, also so ab der, ich will nicht sagen ab der 70. Ende der, also der 60er Minuten waren sie auch schon stark, aber so ab der 70. ging es dann richtig ab für Schalke, und da war dann halt gar keine Chance mehr für
Ja, in
Pauli.
der 71. ist ja dann noch das andere Tor gefallen, was Terodde gemacht hat. Und dann hast du in der 78. Salazar, der quasi irgendwie dann mit dem Führungstreffer auch so ungefähr den Deckel drauf macht. Und dann hast du halt noch diese rote Karte
Die
und dann ist
roten
Pauli halt.
Karten, ne? Es waren doch zwei.
Ja, die andere kam ja sehr, sehr spät. Also in der 81. hast du erstmal die von, ich glaube, Beifuß. Und die war ja relativ deutlich. Ich fand beide sehr deutlich, also kann man nicht anders sagen. Und dann, ich glaube, dass in der 90 plus 5, dass Matanovic dann noch runtergeht, das ist halt so Tropfen auf den heißen Stein. Also ich glaube, viel entscheidender war kurz nach diesem Führungstreffer für Schalke, dass Beifuß runter musste und du da halt schon einer weniger warst.
Ja, dass sie halt in den letzten paar Minuten nicht noch so ein Comeback bringen konnten. Tatsächlich habe ich von mehreren Pauli-Fans im Nachhinein mitbekommen, dass sie also dass sie natürlich enttäuscht waren, weil hätten sie das Spiel gewonnen, dann hätten sie halt doch irgendwo noch eine Chance gehabt, etwas zu machen. So, und dass sie halt den Kampfgeist nicht gesehen haben, den sie sich gewünscht haben. Und ich meine, sie haben ja jetzt eben so eine ähnliche Situation wie wir die letzten paar Saisons, dass sie halt Herbstmeister werden oder sehr gut abschneiden zur Mitte der Saison und dann eben so einen krassen Abfall haben.
Ja,
Und
wobei bei dem Spiel müssen wir jetzt schon darauf hinweisen, wie viele Ausfälle Pauli halt auch hatte.
ja, natürlich, nur nichtsdestotrotz hat die Mannschaft auch die letzten Spiele nicht geliefert. Und
Natürlich, natürlich, ja.
deshalb stehen sie halt eben da, wo sie jetzt stehen. Und das, also, tut mir nur mäßig leid.
Mir tut es tatsächlich ein bisschen leid. Ich war mir auch echt unsicher, was ich mir von diesem Spiel anfangs erhoffen sollte. Also ob ein Pauli-Sieg, ein Schalke-Sieg oder vielleicht sogar ein Unentschieden. Weil für uns war es ja wirklich ab Freitagabend dann egal, wie alles andere ausgeht. Wir brauchten einfach nur diese 4 Punkte jetzt bis zum letzten Spieltag, um das irgendwie festzumachen mit dem sicheren Aufstieg. Aber natürlich guckst du dann auf dieses Spiel und natürlich schaust du drauf und überlegst so, okay, wenn Schalke das nicht gewinnt, dann könnten wir auch noch Meister werden. Und auch jetzt können wir ja noch Meister werden, wenn Schalke am letzten Spieltag verliert. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass sie gegen Nürnberg patzen.
Nein, ich glaube
Die werden das schon
Nürnberg.
festmachen.
Also ich will nicht fies sein, aber nach dem, was ich so auf Social Media mitbekommen hat von Nürnberg und so, glaube ich, dass die Schalke die Punkte fast schon schenken.
Das fände ich so unfassbar lächerlich, ne? Wirklich, dann löscht euch einfach,
Ja,
Nürnberg.
ich will nicht fies klingen, aber die haben jetzt schon so Sachen gepostet. Natürlich, die haben eine Fanfreundschaft und man gratuliert irgendwie zum Aufstieg. Nur
Ja,
die
aber
haben das
das
schon
ist
vor
in einem.
2 Wochen gemacht.
Ja, aber das ist in einem Spiel gegeneinander verdammt nochmal egal. So, da gibst du immer noch alles, auch wenn es der letzte Spieltag ist und es für dich um nichts mehr geht.
Eben, denke ich mir halt auch. So, und kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Nürnberg wird das Schalke leicht machen. Sie nehmen die Punkte mit und werden den ersten Platz Ding festmachen.
Also zumindest werden sie es ihnen nicht auffällig leicht machen, aber du wirst am Ende argumentieren können, dass Schalke es schon leichter hatte, als wir jetzt wahrscheinlich gegen Regensburg am letzten Spieltag.
Ja, das denke ich auch, wobei Regensburg auch die letzten Spiele echt schlecht war. Ich hätte mir gewünscht, dass ihr gegen die antreten müsst, wie sie zuletzt gegen uns aufgetreten sind, weil sie dort wirkliche Kampfsäue waren.
Wobei man sagen muss, dass Aue die letzten Spiele auch wirklich schlecht waren, sich von Darmstadt hat 6-0 abschießen lassen und wir es halt echt nicht geschafft haben, irgendwie bis zur 90. über ein 1-0 hinauszukommen.
Ja, genau,
Also
ich
ich
hatte
würde da nicht
bei.
so auf uns setzen.
Na, ich weiß nicht. Eigentlich, also das ist wie bei uns jetzt mit dem letzten Spieltag, können wir vielleicht schon mal vorgreifen, bevor wir zu den aktuellen Spielen kommen. Die Siege müssen her, sonst ist alles andere eigentlich egal. Natürlich kann es dann mit dem Versagen der anderen noch was werden, auch bei einer eigenen Niederlage, aber darauf darfst du nicht hoffen. Das ist blödes Denken, meiner Meinung nach. Und wir müssen gewinnen, ihr müsst gewinnen, ja.
Ein Unentschieden reicht uns tatsächlich auch.
Das stimmt. Aber jetzt mal zu dem Spiel, was ihr jetzt hattet. Wir können ja vielleicht direkt mit euch anfangen. Das ist 3-0 ausgegangen, aber das war eigentlich kein 3-0, oder? Zumindest ist das Ergebnis ist souveräner, als es eigentlich ablief, habe ich das Gefühl.
Das Gefühl täuscht nicht, Marie, ich sag's dir. Also, das war wirklich ein einziger Krampf. Da steht zwar ein 3-0, aber es war wirklich ein Krampf. Also angefangen hat der ganze Krampf mit dem ersten Schrecken, ich glaube so dritte, vierte Minute, hat auch erstmal ein Abseitstor erzielt
Ach du
und das
Scheiße.
Abseits war echt gar nicht so deutlich. Also das kam dann auch erst nachträglich, die hatten schon gejubelt, als das Tor wieder zurückgezogen wurde und da war ich echt so in Schock direkt nach 3, 4 Minuten. Da dachte ich so, okay, sind wir jetzt alle wach? Können wir dann dieses Spiel jetzt ernsthaft angehen mit dem Ziel, was wir haben? Nämlich den Aufstieg. Und da war ich echt, boah. Und dann war es wirklich ein Krampf. Also, ich will jetzt nicht schon wieder jemanden rausheben, aber.
Doch, doch willst du.
Also, schlechteste Körpersprache auf dem Platz, eindeutig Duxch, muss ich
Oh.
wieder sagen. Das haben wir die letzten Folgen auch schon besprochen. Der ist irgendwie so ein bisschen Schatten seiner selbst. So, der war quasi unsichtbar in diesem Spiel. Das siehst du auch daran, wer am Ende die Tore erzielt hat. Da kommen wir gleich zu. die Anfangsphase wirkte auf mich tatsächlich ängstlich. Also als ging es so in Richtung, oh, lass bloß nicht selbst irgendwie einen einfangen, so wie gegen Kiel, dass man irgendwie Schiss hatte, dass du irgendwie Lücken hast, indem du nach vorne gehst und diese Lücken halt von Aue genutzt werden. Und auch durch dieses Fast-Gegentor direkt am Anfang hatte ich das Gefühl, dass es nur noch verstärkt wurde, unsere vorsichtige, zögerliche Herangehensweise. Da muss man echt sagen, dass Pavlenka mit einem sehr guten Tag da gestartet ist. Also alles, was Aue irgendwie vors Tor gebracht hat, hatte er auf jeden Fall sicher in den Händen, nur das ist halt vorbeigegangen. Also das war ziemlich gut, bis auf dieses Fast-Gegentor ganz am Anfang. Das lassen wir jetzt mal außen vor. In der ersten Hälfte war es aber phasenweise einfach nur ein reiner Krampf. Da waren so viele Fehlpässe bei, da war keine Idee bei. Es war einfach nur schwierig mit anzugucken. Und ich muss sagen, ich glaube, es war in dieser Saison die langweiligste erste Hälfte von Werder, die ich je gesehen habe. Und die beste Chance dabei war, glaube ich, von Füllkrug, der ich glaube, rechts eingelaufen ist, Duxch zentral im 16er und Füllkrug muss den einfach nur noch querlegen und da war alles frei, aber er spielt diesen Pass zu ungenau, Duxch kommt da nicht mehr ran, wobei ich es ein bisschen unfair finde, das auf Füllkrug zu schieben, weil der Pass war gar nicht so schlecht, wie er vielleicht aussah, weil er nicht genau in den Lauf war. Und da finde ich, an der Situation kannst du auch Duxch Körpersprache festmachen. Weil als der Pass kommt und er merkt, okay, der ist nicht perfekt für mich, der ist ein bisschen weiter weg, meckert er schon rum, hebt den Arm und solche Sachen so, oh Mist und so. Statt vielleicht einfach mit einer Grätsche zu versuchen, mit der Fußspitze da noch irgendwie dran zu kommen und den einzuschieben, weißt du, was
ja,
ich meine?
So irgendwie Einsatz zu zeigen, ne? Und der
ja,
ist
wenigstens
so gar
versuchen.
Nicht da.
Selbst wenn du weißt, das wird nichts, versuch's doch irgendwie. Schmeiß dich doch mal da rein in den Ball. Also ja, das forderst du immer bei einer Mannschaft, die in einem Abstiegskampf steckt, aber verdammt nochmal, im Aufstiegskampf kannst du sowas auch mal machen.
Ja, und
das
im
ist
Idealen.
Auch Körpereinsatz okay.
Ja, genau, und so im Idealen würde man sich das bei jedem Spiel wünschen, bei Profifußballern,
ja,
dass die da trotzdem auch bei Bällen, wo der Pass nicht perfekt ist, dass sie da hinterhergehen. Aber alle fangen dann sofort an, sich zu beschweren, stehen zu bleiben, zu reklamieren, was auch immer.
Ich finde es halt ein bisschen schade, vor allem, weil ich mir bei Duxch echt erhofft hatte, dass er jetzt die letzten zwei Spiele nochmal aufs Gas geht, auch wegen der Torjägerkrone, die da, haben wir das Krone genannt? Wir hatten nochmal so eine Folge.
Ja, dieses Torjäger-Ding halt.
Ja, also, dass er da nochmal ein bisschen aufs Gas geht und da noch ein paar Treffer nachsetzt und auch irgendwie sich selber ein bisschen verewigen möchte in diesem Aufstieg, weißt du? Also als derjenige, der halt uns auch mit dazu geschossen hat quasi. Das hat er ja über die Saison hinweg. Also ohne seine Tore wären wir nicht annähernd da, wo wir jetzt stehen würden. Da haben wir, glaube ich, was gemein mit den Schalkern und Terodde. Aber am Ende hat er halt irgendwie nicht das gezeigt, was ich mir erhofft hatte. Das gipfelte einfach am Ende nur darin, dass, also in dem Spiel gab es insgesamt viele Ecken für uns. Und ich glaube, nach 2 oder 3 Mal wurde Duxch einfach ausgetauscht als Eckentorschütze gegen Bittencourt. Und das war einfach nur die Krönung auf dem Ganzen, weil Duxch, also, nee, die Ecken waren einfach kacke.
Ey, bitter, bitter, wenn du mitten im Spiel ausgetauscht wirst, scheiße.
Kann auch sein, dass es so ein taktisches Ding war, dass man gesagt hat, okay, wir wollen mit Duxch jemand Großen vorne drin stehen haben noch, um irgendwie gegen die Auer Abwehr da zu gehen. Ich glaube, Owusu war es, der auch sehr, sehr groß war, der mir in Erinnerung geblieben ist von Aue. Aber sorry, ich verstehe eh schon die ganze Saison nicht, warum Duxch die Ecken schießt mit seiner Körpergröße.
Nee,
soll er doch mal lieber Kopfbälle trainieren.
Ich finde es sowieso schlimm, wenn Offensivspieler eigentlich die Standards machen. So, du nimmst jemanden raus, der viel mehr vorne drin gebraucht werden würde. Ich bin immer noch Verfechter davon, dass die Verteidiger das schießen.
Ja, so bei Freistößen finde ich es schon gut, dass Duxch die schießt, weil da auch mal echt gute Dinger bei sind. Ich meine, erinnere dich an das Weiser verunglückte Tor gegen euch.
Das
Weiser verunglückte.
Oh, daran erinnere ich mich gern zurück, ja.
Aber apropos Weiser, ich glaube, in der zweiten Hälfte muss man einfach anmerken, Weiser bester Bremer Offensivspieler. Es ist wild, es ist ein Take. Und den lasse ich so stehen. Und ich schiebe sogar noch hinterher, Weiser kaufen nach dieser Saison, nach der Leihe, eigentlich ein Pflichtmove für Werder.
Oh, dann hat er sich aber gemacht innerhalb der Saison.
Mhm. Ich meine, du erinnerst dich, wie ich Anfang der Saison über ihn gesprochen habe.
Ausgegebenem
und wo wir jetzt
Anlass,
stehen.
Ja. Das war schon berechtigt.
Auch beteiligt war er tatsächlich indirekt an dem 1-0, indem er mit Bittencourt diesen, ich glaube, zweifachen Doppelpass gemacht hat, der dann am Ende durch eine Bittencourt-Vorlage bei Friedel gelandet ist. Und es ist dann halt auch irgendwie nicht verwunderlich, dass Friedel als Abwehrspieler derjenige ist, der in so einer Mittelstürmer-Manier den Ball reinschiebt und dass es halt nicht Dux ist, der da steht.
Ja, das ist schon so ein Sinnbild, ne?
Ja, und ich finde es echt schade. Dann ist es auch in der zweiten Halbzeit generell ein bisschen besser geworden. Also 69. Minute nochmal ein krasses Weiser-Solo, was nochmal untermauert, warum ich ihn gern verpflichten würde. Das hat leider zu nichts geführt. Ist auch bei uns im Spiel jetzt gegen Aue so ein bisschen symptomatisch gewesen. Es war meistens der letzte Pass, der dann nicht ankam, der nicht gut funktioniert hat. Das war echt ärgerlich. Wer mir auch gut gefallen hat, ist Schmid. Hat auch sich mit ein, zwei Torchancen belohnt, aus denen leider nichts wurde. Und das 2-0 gab es dann von Lücke in der 92. Füllkrug für dich.
Ja, ich weiß das.
von außerhalb des 16ers, das hat mir richtig gut gefallen. Also, dass er von da mal abgezogen hat. Ist sein 18. Saisontor. Richtig gut. So viel hat er bei Werder noch nie in einer Saison geschossen. Und wenn man dem Kommentator glauben darf, was ich eigentlich nie tue, weil deren Facts sind immer sehr random und ich habe es auch nicht überprüft, wir droppen das jetzt trotzdem einfach, dann war er diese Saison, immer wenn er im Einsatz war, nur 4 Spieltage ohne ein Tor.
Oh, das ist stark.
Finde ich auch krass.
Kann man mal so stehen lassen.
Eindeutig. Es gab 8 Minuten Nachspielzeit in dem Spiel. Gehen wir
Ach du
vielleicht noch kurz
Scheiße.
drauf ein. Es gab 2 Kopfverletzungen bei Aue. Der eine Spieler ist tatsächlich mit einer Trage vom Platz gebracht worden, hat aber noch die Hand gehoben, um zu signalisieren, dass es ihm halbwegs den Umständen entsprechend gut geht. Sah aber echt böse aus. Und da möchte ich nochmal irgendwie, auch wenn man eigentlich meinen sollte, dass es das selbstverständlich ist, anmerken, dass unser Betreuerstab und unsere medizinische Abteilung sich in der Situation mit darum gekümmert hat, dass beide Spieler verarztet werden, beide Aue-Spieler. Also die haben tatsächlich dann mit der Werder medizinischen Abteilung um einen Aue-Spieler rumgesessen, weil die deren medizinische Abteilung mit dem anderen Spieler beschäftigt war. Und das ist genau das Fairplay, was ich gerne sehen würde und auch da mit reinspielt, das Verhalten von Aue generell, auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Also es war alles sehr, sehr fair, sehr, sehr nett vom Verein. Aber es gab einen Vorfall vor dem Spiel.
Von den
Da bin
Fans,
ich.
ne?
Und das finde ich das Allerletzte. 6 Leute sind auf 3 Werder-Fans losgegangen, haben die gezwungen, die Trikots auszuziehen, haben ihnen die geklaut und die dann beim Spiel im Block präsentiert. Wie
Ja,
erbärmlich
verkehrt
kannst
rum
du
haben sie
sein?
die hochgehalten. Ich hab's auch gesehen. So, das ist sogar für mich als Hamburger ist das so, Digga, warum belästigst du arme Fans, die einfach nur ihr Spiel dort sehen
Vor
wollen?
allem, das waren irgendwie so 3 40-jährige Männer. Also,
Ja,
warum klaust du denen das Trikot,
gar nicht mal
Alter?
irgendwelche Hooligans oder so, die sich freiwillig mit dir prügeln, sondern die klauen da irgendwelche Trikots und tun so, als wären sie nicht schon abgestiegen, weißt du?
Boah, richtig peinlich, Alter. Richtig unangenehm. Dann ist es nur verdient, dass Dingchi mit der ersten Ballberührung dann in der Nachspielzeit einmal auf Lücke ablegt, der den zurücklegt auf Schmidt und wir das 3-0 draufsetzen und das Spiel am Ende deutlicher steht, als es vielleicht in den ersten, ich würde mal sagen, so 60 Minuten aussah.
Trotzdem muss man sagen, Auer hat sich besser geschlagen als gedacht.
Das auf jeden Fall. Also, wobei ich auch schon damit gerechnet hatte. Es ist halt so typisch, weißt du, die lassen sich von Darmstadt 6-0 abschlachten und gegen uns sind die dann auf einmal wieder richtig gut drauf. Also sie haben auf jeden Fall ordentlich Gegenwehr geleistet. Ich
Ja.
glaube, ein letzter Punkt zu dem Spiel, den ich noch mit dir besprechen wollen würde, ist unser Sondertrikot. Hast du es gesehen?
Ja, ich hab's gesehen und wir haben auch schon darüber gesprochen, Lene. Und
Ach ja, stimmt.
wir sind uns uneinig. Ich sag, die Raute auf dem Schal des Pinguins sieht aus wie unsere.
Nein, nein, du bist einfach absichtlich blind, genau wie alle HSV-Fans, die sich mal wieder mietfrei bei uns einmieten. Finde ich einfach lächerlich. Nein, man erkennt es sofort, dass es eine Werder-Raute sein soll.
Ja.
Also ich muss sagen, ich finde es eine coole Idee, anhand von Tattoos von Fans so ein Trikot zu designen und dann halt, es ist ja eigentlich unser drittes Trikot, was da recycelt wurde für. Ich schätze mal, die Verkaufszahlen vom dritten Trikot waren einfach nicht so geil. Also hat man das neue Design drauf gedruckt und so ein Sondertrikot draus gemacht. Finde ich aber gar nicht so dumm, weil es auch irgendwie nachhaltig ist, statt was Neues zu machen. Und ich finde, bis auf diese Kette, die so oben am Kragen ist, finde ich das Trikot eigentlich fresh.
Ich muss sagen, ich finde die Idee nice. Das muss sogar ich zugeben, dass man sich so Fan-Tattoos raussucht, die irgendwie schön designt, dann auf ein Trikot druckt. Ich finde aber die Auswahl der Tattoos, die getroffen wurde, ist irgendwie nicht so gut. Weil natürlich viele, die mit dem Verein zu tun haben, sehe ich, erkenne ich, ist alles in Ordnung. Nur dann ist da auf der Rückseite Sangoku von Dragon Ball drauf. So, und nicht mal, würde ich behaupten, gutes Anime-Tattoo. Und das hat halt rein gar nichts mit dem Verein und mit dem Fußball zu tun. Und nur weil sich das halt irgendein Werder-Fan mal gestochen hat, weiß ich nicht, warum man das aufs Trikot draufpacken sollte.
I don't know. Heißt der Typ nicht Son Goku?
Ja, habe ich doch gesagt, Son Goku.
Ich habe Sun verstanden mit A.
Na
Okay.
ja, okay, jedenfalls.
Meine Ohren.
Ja, oder meine Aussprache. Auf jeden Fall ganz weird. Nur die Idee
Ja, das
ist
habe ich auch
gut.
nicht verstanden. Ja, also sagen wir so, Idee 10 von 10, Ausführung so 7 von 10.
Ja, Ausführungen kann man noch mal drüber sprechen. Ich habe sowohl viel Positives als auch viel Negatives, auch aus eurer Bubble mitbekommen dazu.
Ja, es ist richtig zwiegespalten.
Ja, einige fanden es richtig gut, andere richtig peinlich. So, ich bin irgendwo dazwischen. Die Idee halt, wie gesagt, ist nice, aber die Umsetzung, da
Ich bin
kann man
auch
dran
irgendwo
arbeiten.
dazwischen, ja. Also ich finde es nicht scheiße, ich finde es aber auch nicht so heftig, dass ich es mir kaufen würde.
Eben.
That's my point. Kommen wir mal zu euch.
Ja, danke schön. Ich kriege die letzten paar Minuten dieser Folge. Ich habe drauf gewartet. Aber also unser Spiel, wir haben 2-1 gegen Hannover gewonnen. Das war auch wieder, also ein Krampf beschreibt es. Wie es bei euch ein Krampf war, so war es das bei uns. Und ich hatte ja vielleicht diese Vorstellung, weil Hannover sich eben gerettet hat aus dem Abstiegskampf und weil sie der kleine HSV sind, dass das irgendwie leicht wird. Nein, die haben uns gar nichts geschenkt.
Pustekuchen.
Überhaupt nichts. Und die haben plötzlich ihr Aufstiegsspiel durchgezogen dort. Also wir haben natürlich auch einiges verhauen so, aber gerade die erste Hälfte war Hannover richtig präsent und deshalb war es glücklich. Also was heißt glücklich? Wir haben natürlich auch gut gespielt, aber Hannover hatte dicke Chancen direkt zu Beginn, wo Heuer Fernandes erstmal super pariert hat, alleine gegen den Hannoveraner. So, nur zum Glück konnten wir dann in der direkten Antwort durch Glatzel das 1-0 schießen. Sehr wichtig in der 13. Und was mich gefreut hat, ist, dass Jatta die Vorlage geliefert hat, bei aller Kritik, die es so gegen ihn gab. Und das hat er auch dann direkt beim 2-0 gemacht, erst 7 Minuten später. Wieder Jatta Vorlage, Glatzel Tor. Super. Und für mich war Jatta auch am Ende auf unserer Seite der Man of the Match, auch wenn es dann natürlich Glatzel geworden ist, weil es oft die Torschützen werden. Ich bin ja eigentlich gegen. Ich würde gerne so die individuelle Leistung mehr bewerten, aber ist ja auch egal. Die beiden haben die entscheidenden Tore gemacht. Hannover konnte leider direkt antworten nach dem 2-0 mit einem Traumtor von Sebastian Kerk. Also der hat abgezogen und das Ding war quasi unhaltbar für Heuer Fernandes. Also richtig hübsches Tor. Und ich weiß noch, dass ich zu meinem Vater vom Fernseher meinte, so, ja, okay, er steht jetzt 2-1, in der irgendwie 22. war das. Und ich so, ja, ist ja egal, wie wir gewinnen, 3 Punkte sind 3 Punkte. Von mir aus können Sie das auch über die Bühne bringen. Das habe ich aber ironisch gesagt. Ich dachte nicht, dass wir uns da noch durch anderthalb Halbzeiten mitzittern müssen. Das wurde es aber am Ende. Und das restliche Spiel war wirklich relativ unspektakulär. Also es gab richtig viele Chancen auf unserer Seite. Wir haben irgendwie, ich glaube, 23 Schüsse aufs Tor, davon 6 Torschüsse. Da muss eigentlich mehr kommen. Wobei man auch sagen muss, dass Hannover das gut gemacht hat. Die haben sogar mehr Ballbesitz im Endeffekt, mehr Pässe, eine höhere Passgenauigkeit. Und das haben wir echt selten gehabt diese Saison. Wir haben eigentlich immer einen relativ überzeugenden Ballbesitz. Trotzdem schön, dass man dann auch solchen unangenehmen Gegnern die 3 Punkte wegnehmen kann, war extrem wichtig. Was ich vielleicht noch erwähnen wollte, war, dass mein Lieblings-Suhonen mir wieder super gefallen hat. Der hat nämlich genau das gemacht, was du bei Duxch kritisiert hast, dieses jedem Ball hinterher und sei es noch so hoffnungslos, dass man den irgendwie bekommt und sei der Pass noch so scheiße, einfach sich diese Chancen erarbeiten und auch wenn es dann nichts wird, das zeigt einfach diesen Einsatz. Das hat mich gefreut. Umso bitterer, dass er dann für Alidu ausgewechselt wurde. Und
Jawohl.
Ich kann es nicht nachvollziehen. Niemand
Da
kann es
warst du bedient,
nachvollziehen. Ja,
ne?
ich war bedient. Und zwar auch noch, weil Ali Du eine hundertprozentige alleine vorm leeren Tor nicht gemacht hat. So, Ball kommt rein. Torwart ist auf der anderen Seite des Tores. Das Tor ist leer. Ali Du hat ihn auf den Fuß und schießt ihn daneben. So, und da habe ich auch den Fernseher richtig angeschrien mit: Du wirst bei Frankfurt niemals was. So richtig bitter, eigentlich gar nicht. Das bin ich wirklich nicht normalerweise. Aber in dem Moment war ich so sauer von diesem nicht nachvollziehbaren Wechsel und warum er immer noch fast jedes Spiel gebracht wird. Ich weiß es nicht. Es ist unerklärlich, weil er bringt die Leistung einfach nicht. Und im Nachhinein rühmt er sich dann immer auf Social Media, als wäre er Gottkönig Cristiano Ronaldo himself.
Oh
Also
Gott, ja, da habe ich auch so einen Post gesehen.
ganz
War das jetzt
schwierig.
von diesem Spieltag?
Ja, das war von diesem Spieltag.
Was war denn nochmal die Bildunterschrift? Das war unnormal
Es
peinlich.
war irgendwie so etwas wie: Nur weil ihr mich nicht versteht, so heißt es nicht, dass ich nicht gut bin, oder irgendwie so was ganz
Aber
Weirdes
schon
und
wieder unnormal
Komisches war das.
peinlich.
Ja, pass auf, wir reden und ich recherchiere nebenbei danach, sodass ich nochmal auf
Schau
sein
mal
Profil
nach,
gehen muss.
weil ich kann mich tatsächlich erinnern, dass das auch in der Werder-Bubble ein bisschen rumgegangen ist, dass das gepostet wurde, was er da gepostet hat, weil er irgendwie sich da so stilisiert hat
Ah.
als King irgendwie.
Genau, also er hat ein Bild gepostet und zwar die Spielszene, die er gepostet hat, ist schon peinlich an
Das
sich,
war so an der Eckfahne, ne?
ja, weil die haben halt den Ball an der Eckfahne versucht, möglichst lange zu verteidigen, um Zeit zu schinden. Den Move finde ich unehrenhaft, kann ich aber voll verstehen, sodass
Same, ich
man
hasse
das,
das auch.
ja, aber ich kann es halt irgendwo nachvollziehen. Nur warum als Stürmer postest du das, wie du so Zeit schindest, quasi
Ich
als
glaube,
Spiel?
weil seine Oberschenkelmuskeln da so richtig vorkommen.
Ja, gut, ich scheiße auf seine
Eitel.
Oberschenkelmuskeln. Jedenfalls, er hat drunter geschrieben: Ihr lacht, weil ich anders bin. Ich lache, weil ihr alle gleich seid. Full Counter La Finesse
Boah.
oder sowas.
Viel
Ey.
Spaß in Frankfurt. Die Attitude passt schon mal.
Ja, wirklich. Und er macht so etwas so oft. Und statt dass er einfach mal demütig ist, sich freut, dass er so einen guten Wechsel gelandet hat, obwohl er einfach legitim drei gute Halbzeiten diese Saison hatte. Statt dass er sich darüber freut und damit begnügt, muss er so einen hochnäsigen Scheiß raushauen, obwohl er gar keine Leistung bringt.
Ich glaube, den verabschiedet ihr sehr gebührend. Briefmarke auf den Arsch und ab nach Frankfurt.
Nee, er hat seinen Abschied bekommen beim Heimspiel. Das ist ja noch schlimmer. Sie haben ihn gebührend verabschiedet vom gesamten Stadion. Richtig. Uäh.
Vielleicht bist du so ein bisschen alleine in der HSV-Fanbubble mit dieser Meinung.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Bin
Aber
ich wirklich
warum
nicht.
wird er dann verabschiedet im
Ja, vom
Stadion?
Verein aus wird er verabschiedet. Windsheimer wurde auch
Okay.
verabschiedet. Das war so am Anfang des Spiels, weißt du, dass der Stadionsprecher einmal so etwas sagt wie: Wir bedanken uns bei so und so viel Spielen, bla bla bla, viel Glück, und dann war es das. So.
Okay, aber es war jetzt nicht so dieses nochmal in die Kurve und kuscheln mit den Fans.
Nein, das wirklich
Okay.
nicht. So, natürlich hat er dann mit den Fans letzten Endes vor der Kurve nochmal gefeiert, ist ja klar, nachdem man das Spiel gewonnen hat, aber ach, das ist schon wieder so ärgerlich mit ihm. Ne? Ich habe ihn damals so gefeiert. Ich habe mich so gefreut, dass sich ein junger Spieler aus den eigenen Reihen hervortut, dass er diese paar Spiele hatte, wo er wirklich überzeugt hat. Und dann ging es so weit runter mit der Leistung und auch mit dem Ego.
Dann würde ich sagen, haken wir das Kapitel Ali Du ab und blicken abschließend mal auf die Tabelle, bevor wir uns mit dem letzten Spieltag beschäftigen und mit dieser Woche voller Nervosität, die uns bevorsteht. Also momentan, aktueller Stand: Schalke auf dem ersten mit 62 Punkten, dann Werder mit 60 Punkten auf Platz 2, auf dem aktuell Relegationsplatz der HSV mit 57 Zählern, direkt dahinter mit einem schlechteren Torverhältnis Darmstadt mit auch 57 Zählern und auf dem fünften Pauli mit 54. Ich glaube, Pauli können wir aus dieser Rechnung noch nicht rauslassen. Ich weiß nicht. Also das Torverhältnis ist zu schlecht. Ich glaube, eigentlich können wir die streichen, oder?
Ja,
Ich glaube, die
also
ersten vier sind
es.
jetzt die interessanten.
Ich bin wirklich nicht gut in Mathe, aber sie müssten irgendwie mit 18 Toren oder sowas, nee, 19 Toren gewinnen, um da
Ja, ist durch.
Punkte, ja.
Ich glaube, am Ende des Tages wird sich nicht mehr so viel verändern. Ich glaube tatsächlich, dass ihr und Darmstadt euch halt noch um den Relegationsplatz kloppen werdet im letzten Spiel. Aber wenn ihr gewinnt, dann ist euch auch egal, was Darmstadt macht. Dann ist das eigentlich safe für euch. Bei uns genau dasselbe. Also wenn wir gewinnen, dann kann uns auch egal sein, was ihr macht oder was Darmstadt macht. Dann ist das eine sichere Geschichte. Und dann kommt es halt nur noch drauf an, ob Schalke gewinnt. Ich glaube aber auch, dass Schalke gewinnt. Also dann wären wir am Ende in meiner Konstellation bei genau dieser Tabelle, wie sie jetzt aussieht.
Ja, ich bin auch gespannt, weil ich erhoffe mir natürlich, dass Regensburg euch ärgert und irgendwie glücklich da die 3 Punkte mitnimmt, weil dann könnten wir mit einem eigenen Sieg den direkten Aufstieg festmachen.
Ach.
Ey, komm, als wäre es jetzt so abwegig, dass man ein Spiel verliert, so ganz ehrlich.
Nein, abwegig ist es nicht. Aber jetzt stell mal vor, Darmstadt gewinnt auch, dann rutschen wir einfach runter bis auf Platz 4.
Aber bei Darmstadt weiß ich nicht. Ich bin relativ confident, dass Paderborn denen das Leben zur Hölle machen wird.
Gehe ich auch von aus.
Einfach weil Paderborn einen guten Lauf hat momentan. Und ich glaube, die gehören auch mit zu den besten Rückrundenmannschaften. Also, oder zumindest haben die gerade in der aktuellen Leistungstabelle sind die richtig weit vorne. So, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass Paderborn uns Darmstadt vom Hals nimmt, so direkt, und dass wir das dann unter uns ausmachen quasi. Dass entweder ihr patzt oder eben nicht. Gewinnen
Ich
müssen wir so
glaube
oder
auch.
so.
Also von allen 4 Gegnern, die jetzt den ersten 4 noch bevorstehen, halte ich Paderborn auch für den schwierigsten Gegner. Darmstadt also mit der undankbarsten Aufgabe, sich dann noch irgendwie einen Platz zu sichern, ob es jetzt der zweite oder dritte ist. Das kommt dann ja auf uns an. Aber ich gehe schon davon aus, dass sowohl Schalke als auch wir, als auch tatsächlich ihr, dieses letzte Saisonspiel mit 3 Punkten beenden. Und dann hätten wir eine Endtabelle, die genauso aussieht wie jetzt.
Ja, ich glaube, Rostock wird uns das Leben zur Hölle machen. Die werden sich das nicht nehmen lassen, im eigenen Stadion da vielleicht die Sensation zu schaffen und uns das zu vereiteln oder mies zu machen. Das wird ein richtig übles Spiel.
Ja, ich hoffe halt, dass dadurch, dass wir eben dieses Heimspiel haben, dass das auf unserer Seite nochmal einen Boost gibt gegen Regensburg, weil ich glaube auch nicht, dass die einfach zu bespielen sind. Und ich hoffe sehr, dass du der Mannschaft nicht anmerkst, dass ein Punkt reichen würde. Also ich will nicht, dass wir da mit diesem 0-0 rumkläkeln oder dass es dann so ein 1-1 ist oder so. Ich hätte gern den Sieg.
Ja, und ich hätte gern das Heimspiel. So undankbar, ey. Auch noch in
Ja,
Rostock,
weiß
auch noch
ich.
vor der
Verstehe ich.
Fankulisse. Weißt du, da willst du
Oh.
nicht spielen, aber egal.
Nee, aber ich glaube, da wird ein guter Auswärtsblock am Start sein. Auch nochmal Shoutout an alle Auswärtsfahrer diese Saison. Also vor allem bei Werder einiges abgerissen. Richtig, richtig gut. Finde ich sehr gut. Ich werde am Sonntag wahrscheinlich vorm Stadion hocken in Bremen, da ich keine Tickets bekommen habe, wie viele, viele, viele Fans. Es gibt halt einfach nicht genug Tickets und jetzt wird es wahrscheinlich das iPad vorm Stadion mit 3 Minuten Verzögerung.
Ah,
Aber
du hörst
es
es
wird
dann, ja?
spannend. Man hört es, bevor man es, glaube ich, sieht bei Sky.
Ja, mal schauen. Ich werde zu Hause gucken, es sei denn, der HSV macht es noch möglich, dass sie das Volksparkstadion öffnen mit einer Leinwand, dass die
Das wäre
Fans
schon
zusammengucken
geil.
können. Ja, es gab Anträge, also viele Fans wünschen sich das, aber es ist noch nicht raus, ob das jetzt auch wirklich stattfinden kann.
Boah, das ist echt eine Chance, die du verpasst, wenn du das nicht tust. Wenn es wirklich der Relegationsplatz wird. Also, apropos Relegationsplatz, das können wir vielleicht noch kurz machen, da das ja eine sehr wahrscheinliche Platzierung für euch ist und auch für uns immer noch möglich. Wen wünschen wir uns denn da als Gegner?
Hey, ganz ehrlich, es sind ja eigentlich nur Stuttgart oder Hertha. Und
Ja, also ich glaube, Bielefeld reißt da nichts mehr.
ich finde beide scheiße. Ich will gegen beide nicht spielen. Ich habe gar keinen Bock auf Relegation. Ich glaube zwar, dass wir uns echt anstrengen würden und dass wir es wahrscheinlich auch schaffen würden, aber das wäre so maximal unangenehm. Vor allem gegen Magath. Ich will nicht gegen Magath spielen. Ich mag ihn.
Aber ich glaube, es könnte vielleicht dazu kommen. Also, die Arminia, glaube ich, reißt nichts mehr. Sie spielen gegen Leipzig am letzten Spieltag und für Leipzig geht es immer noch um die Champions League-Plätze, glaube ich, punktetechnisch. Hertha, glaube ich, kassiert schon eine Packung von Dortmund am letzten Spieltag. Und dann finde ich, hat Stuttgart immer noch Chancen gegen Köln was zu holen.
Oh, wobei Dortmund ist auch nicht so verlässlich.
Dortmund ist auch so eine Wundertüte. Die sind wie Wolfsburg im Moment, Alter. Entweder verkacken die 0-4 oder sägen jemand anderen 6-0 ab.
Floco Masterclass.
Mal gucken, was Floco Masterclass am letzten Spieltag gegen die Bayern fabriziert.
Ja, denke ich mir auch. Alles ist so gerade so ein riesengroßes Fragezeichen, eine richtige Wundertüte.
Boah, ich schwöre, in mir drin kribbelt alles. Ich bin so nervös jetzt schon wegen Sonntag. Keine Ahnung, wie das laufen soll. Ich werde mir auf jeden Fall am Samstag mal den letzten Spieltag in der ersten Liga zu Gemüte führen, um mal mögliche Relegationsgegner auszuspähen und zu schauen, was da abgeht. Und auch, weil ich ein sehr großer Fan von dieser Konferenz am letzten Spieltag bin, die es ja auch früher am vorletzten gab, aber man hat sich bei der DFL entschieden, diese Spieltage nicht mehr gleichzeitig stattfinden zu lassen, um ein paar mehr TV-Gelder einzufahren. Finde ich Frechheit eigentlich.
Ja, eigentlich waren das immer die Highlights. Wobei ich bin dann so jemand, wenn ich vorm Fernseher sitze, ich würde am liebsten sogar wenn ich keine Konferenz gucke, werden die anderen Spielstände ja eingeblendet. Ich würde da am liebsten so ein Stück Papier drüber kleben oder so, weil
Ehrlich?
das macht einen so noch nervöser. Und,
Nein,
aber man will
ich
es
wäre eher so.
trotzdem wissen.
Ich wäre eher so Typ-Tipico-Zentrale. So 10 Bildschirme, jedes Spiel einzeln offen und in der Mitte die Konferenz laufen.
Weißt du, ich bin so jemand, ich halte mir so die Finger vors Gesicht und gucke dann trotzdem durch die Finger durch, weißt du? Und ich habe es auch gerade
Wie beim
vorgemacht.
Horrorfilm.
Ganz komisch.
Ja, ehrlich, wie beim Horrorfilm. Ich finde, es ist eine Saison, die wir, glaube ich, sehr gut in Erinnerung behalten werden. Also so spannend habe ich eine Werder-Saison echt lange nicht erlebt. Und auch wenn es mir Angst macht und ich tatsächlich auch Schiss davor habe, dass es doch noch der Vierte am Ende wird, ich bin nichts verrufen hier, aber es ist ein positives Aufgeregtsein auf Sonntag.
Ja, ich freue mich auch, vor allem, weil man es in der eigenen Hand jetzt wieder hat. Und ich bin jetzt schon stolz auf den HSV, weil wir waren vor 5, 6 Spieltagen komplett
Oh
abgeschrieben von
ja.
ganz Fußball Deutschland und alle haben wieder große Töne gespuckt. Und dann haben wir uns aus eigener Kraft einfach da wieder rangepirscht und haben uns das jetzt voll verdient, das selber zu entscheiden.
Am letzten Spieltag, um diesen Aufstieg mitspielen zu können, ist schon ein Privileg, was man sich erarbeiten muss. Und ich glaube, nach unserer Hinrunde hätte da auch keiner mitgerechnet, dass wir nochmal so kommen. Und man muss auch tatsächlich bei Schalke sagen, dass man nach deren Hinrunde auch nicht damit gerechnet hat. Also die drei Comeback-Mannschaften der Saison sind vielleicht oben, oder?
Ey, aber ich muss kurz zum Ende. Also wir haben jetzt schon eine XXL-Folge. Aber zum Ende, bei Schalke können wir darüber reden, wie peinlich Terodde sich gefreut hat, als ob er seitdem er ein
Er hat
kleines
geweint,
Kind
ne?
ist in Schalke-Klamotten geschlafen hat. So, ja, er hat was Gutes geleistet und ich verstehe, dass es einen mitnimmt, aber er hätte bei jedem einzelnen Verein in der zweiten Liga geweint, der den Aufstieg geschafft hat.
Ja, ich glaube, es ging ihm wirklich mehr darum, jetzt mal eine Saison erste Liga zu spielen, als dass es jetzt Schalke war. Aber ich finde es okay, wenn Emotionen einen übermannen, dann ist es halt einfach so. Ich fand es einfach lustig, weil immer, wenn ich sein Gesicht sehe, ich an dieses Interview denken muss, wo seine Stimme einfach so komplett wegbricht,
Ja,
ja, so richtig hochredet.
er hat so einen Voice Crack gehabt. Das war auch lustig, muss ich schon
War auch nicht
sagen.
das erste Mal, er hat das öfter.
Aber das eine Video war schon echt krass, weil er da plötzlich
Ja.
so normal tief und dann plötzlich so ganz hoch redet.
Ja, aber ich glaube, wir müssen uns schon eingestehen, dass Schalke schon echt auch zu Recht da oben steht und dass wir halt am Ende eigentlich nur diesen Gewinn für die erste Liga feiern können. Denn wenn es wirklich dazu kommt und auch in der Relegation alles glatt geht und Schalke, Werder und der HSV hochgehen, dann hat, glaube ich, am meisten davon profitiert die erste Liga.
Ja, das denke ich eben auch. Ich habe auch ganz viel dazu gelesen. So, ja, es könnten solche Spiele geben wie HSV Schalke in der ersten und stattdessen gibt es halt so etwas wie, keine Ahnung, Fürth Stuttgart. Also ich will nicht Scheiße labern, aber.
Oh, wobei Stuttgart hätte ich eigentlich auch gern oben, aber das wird wahrscheinlich nichts.
Mal sehen. Auf jeden Fall, wir haben das große Fragezeichen vor der Stirn und nächste Woche. Mir gruselt schon vor der Folge nächste Woche, aber da werdet ihr uns wieder anders erleben.
Ich hoffe, wir können uns nächste Woche beide ein bisschen freuen. Denn ich würde das Nordderby sehr, sehr ungern da unten lassen. Ich würde es gern mitnehmen in die erste Liga.
So, ich würde es gerne behalten. Können wir mal darüber sprechen? So wäre ja scheiße, wenn. Was ist, wenn es nur einer von uns schafft? So, was machen wir dann in diesem Podcast?
Also ich habe mir schon überlegt, wenn wir es schaffen und ihr nicht, dann eröffnen wir in der nächsten Saison jede Episode, woran hat's hier gelegen, mit einem HSV-Witz.
Ja, toll, Digga. Weil so ist schon abgestempelt. Was ist, wenn es umgekehrt ist?
Dann hast du jedes Recht, das auch zu tun.
Okay, mal sehen, Leute. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir haben Muffensausen.
Ja, es
Dann.
wird ein spannendes Wochenende. Gebt alles für den Verein, für den ihr seid. Und am Ende wird es hoffentlich ein Fest.
Ja, glaubt an eure Teams und in diesem Sinne sage ich Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.